Grüß Gott und guten Abend Ihnen allen hier bei Radio Horeb zur Sendereihe Credo, der Glaube der Kirche. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich freue mich, dass Sie heute Abend hier wieder eingeschaltet haben, in der kommenden Stunde bei uns wieder mit dabei sind. Natürlich ein herzlicher Gruß auch an Südtirol, an die Hörer von Radio Maria. Die Olympischen Spiele stehen unmittelbar bevor. Nächste Woche ist es soweit und die ganze Welt schaut auf das Reich der Mitte. Auch wir widmen uns in unserer heutigen Credo-Sendung diesem Thema, allerdings, wie sollte es anders sein, im Blickwinkel unseres Glaubens. China, Olympische Spiele und christlicher Aufbruch. Zu diesem Thema sprachen Christen in einer Veranstaltung beim Kongress Treffpunkt Weltkirche von Kirche in Not im April 2008 in Augsburg. Sie berichteten von der Situation der Kirche im Land und von den Möglichkeiten sowohl vor Ort als auch gerade für Christen in aller Welt, den christlichen Aufbruch in China zu unterstützen und zu begleiten. Hören Sie Beiträge aus dieser Diskussion. Den Einstieg machte der Botschafter Taiwans beim Heiligen Stuhl im Vatikan, der im Jahre 2006 zur katholischen Kirche konvertierte. Die Diskussionsrunde leitete Volker Niggewöhner von Kirche in Not.
Meine Damen und Herren, Gertrud Fussenegger.
Sie hat ihrer Biografie, ihrer Autobiografie, die neu aufgelegt worden ist, ein Schlusskapitel angefügt. Und darin analysiert sie auch die großen Herausforderungen unserer Zeit. Und dann heißt es, und hinter allem steht China, das große Fragezeichen. Und wir fragen uns ja wirklich alle, was aus diesem Riesenreich mit 1,3 Milliarden Menschen, das jetzt endlich erwacht ist, was da auf uns zukommt. China wird, da muss man kein Prophet sein, unsere Zukunft und erst recht die Zukunft unserer Kinder und Enkel maßgeblich mitbestimmen. Und da interessieren uns halt nicht nur die Wirtschaftszahlen, die wir immer über das Fernsehen zu hören bekommen, sondern entscheidend ist ja, welche geistigen Kräfte sind in diesem Land wirksam. Wohin geht das Denken der Chinesen? Etwa zurück zu Konfuzius? Oder ist das immer noch irgendwie kommunistisch oder kommt es wieder? Oder wohin geht das? Und da gibt es eine ganz erstaunliche Entwicklung, die in unseren Medien noch kaum einen Niederschlag findet. Die Kirchen in China sind voll. Wir sind gerade da gewesen mit einer kleinen Pressedelegation, 14 Tage lang. Ob Sie da morgens um 7 in die Kirche gehen oder am Freitagabend um 6 oder am Mittwochabend oder am Sonntag, in der Stadt oder auf dem Land, die Kirchen sind voll. Und sie sind voll von Menschen jeden Alters. Hier gerade sahen Sie die große Kathedrale in Peking und hier ein anderes Bild aus einer Kathedrale in Shenyang. Das ist im Nordosten, in der Nähe der koreanischen Grenze. Aus Shenyang kommt zum Beispiel der heute wohl berühmteste Pianist Lang Lang. Und da steht die große katholische Kathedrale, die zur Mao-Zeit ein Getreidespeicher war, wieder in voller Blüte und ist bis auf den letzten Platz besetzt. Alle Religionen in China wachsen. Aber am schnellsten wächst das Christentum. Und woran das liegt, das besprechen wir jetzt mit unseren sachkundigen Damen und Herren hier am Podium. Und ich freue mich, dass bei uns ist von links außen Pater Anton Weber, steiler Missionar, war 35 Jahre in Taiwan und leitet heute das katholische China-Zentrum in St. Augustin. Herzlich willkommen bei uns. Neben ihm sitzt ein Geistlicher und geistliche Herren hier bei uns, werden ihn beneiden um das Amt, das er hat. Er ist nämlich der Sportbeauftragte der Deutschen Bischofskonferenz und in dieser Eigenschaft auch der deutsche katholische Olympiapfarrer. Herzlich willkommen. Wir begrüßen mit großer Freude Herrn Harry Wu. Herr Wu ist der wohl bekannteste chinesische Dissident, ehemaliger politischer Häftling. Er ist Katholik. Er hat 19 Jahre im Straflager verbracht. Diejenigen von Ihnen, die beim letzten Kongress schon dabei waren, haben ja noch die Schilderung von Petrus Hahn aus diesem Lager in Erinnerung. Mit ihm gekommen ist sein Freund, und er wird ihn auch übersetzen, Peter Müller. Er ist ein Aktiver der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte und setzt sich seit vielen Jahren für China ein, mit seiner ganzen Kraft und Leidenschaft, Sie werden ihn erleben, zu der er fähig ist. Und ich freue mich ganz besonders. Wir werden natürlich am Ende auch auf Tibet zu sprechen kommen und auf die Frage Olympia-Boykott, ja oder nein. Und das Europäische Parlament hat ja darüber debattiert. Und bei uns ist Thomas Mann ganz kurzfristig gekommen, wofür wir ihm sehr dankbar sind. Thomas Mann ist Europaparlamentarier und er ist Präsident der Tibet Intergroup. Das ist eine Gruppe von etwa 100 Abgeordneten des Europäischen Parlaments, die über die Fraktionen hinweg sich seit Jahren für Tibet einsetzen. Sein Stellvertreter, habe ich gelesen, ist Reinhold Messner, der für die Grünen im Europaparlament ist. Nicht mehr. War es bis vor kurzem. Ja, und als letzten und besonders lieben Gast begrüße ich seine Exzellenz, den Botschafter der Republik Taiwan beim Heiligen Stuhl, Herrn Chu Seng Tu. Und ich möchte mit Ihnen, Herr Botschafter, beginnen, weil Sie ja ein lebendes Beispiel sind für dieses Wachstum der katholischen Kirche. Denn Sie sind selbst zur katholischen Kirche konvertiert, vor 2 Jahren erst. Und da wollen wir doch ein bisschen etwas vom Hintergrund wissen. Sie haben ja schon, als Sie von Ihrer Ernennung wussten, Herr Tu war übrigens vorher auch stellvertretender Außenminister der Republik Taiwan. Nachdem Sie von Ihrer Ernennung erfahren haben, haben Sie eine Reise angetreten durch die katholische Kirche Taiwans. Und diese Reise hat Sie sehr beeindruckt. Warum?
I think you know all the history about my conversion. Yes, now I start to realize the fact that my government appointed me as the ambassador of the Republic of China, Taiwan, to the Holy See is the grace of God. Why I said that? Because my family, I should introduce you to my family. My wife is a Catholic since some 36 years. And my 2 children, they were baptized. So in a family, you can call the Catholic family, only me who is not Catholic. Then the question is, how I become a Catholic?
Ich denke, Sie alle kennen meine Geschichte, wie ich konvertiert bin. Und ich habe erst vor kurzem verstanden oder begonnen zu verstehen, dass es wirklich ein Geschenk Gottes ist, dass ich Botschafter sein darf für Taiwan, für die Republik China am Heiligen Stuhl. Nun aber, warum betrachte ich dies als ein Geschenk? Ich möchte nun zunächst etwas zu meiner Familie sagen. Das ist eine sehr katholische Familie. Das heißt, meine Frau ist Katholikin und meine beiden Kinder wurden getauft. Nur ich war bis vor kurzem eben noch nicht Katholik.
Of course, the whole story is quite long because it's a long process. You cannot be converted within a month or within a year. I try to make my long story short. As the moderator mentioned, when I was appointed as ambassador to the Holy See, I was very much uncomfortable because I knew church very little. In order to know church better, so I went to visit the 7 dioceses in Taiwan. So I met all the bishops. I went to the hospitals run by the Catholics, the churches. I went to the center for the aged persons, center for the person who caught Alzheimer. I went to the handicapped centers. I was more familiar with the activities of the church. As church is always modest, what they do with their left hand, they will not let their left right hand knows it. So very humble. So the more I meet the people, the more I know what Christianism stands for. For example, all the people I met, I mean all the sisters, all the priests, the seminarians, they are from either Europe or from America or from Asia, they work in Taiwan. I got a general impression. Almost everyone I met are full of joy and peace. So I was wondering why all those people who devoted their whole life in order to try to help the poor person, to help the person who are in need, tireless work, but they're always smiling. So I think there must be a secret behind it.
Ich denke, dass die gesamte Geschichte dahinter viel zu lang wäre zu erklären. Also möchte ich mich ganz kurz fassen mit meiner eigenen Geschichte. Ich habe mich anfangs sehr unwohl gefühlt, als Botschafter am Heiligen Stuhl zu arbeiten, weil ich so wenig von der Kirche wusste. Und deshalb habe ich mich aufgemacht, die 7 Diözesen in Taiwan zu besuchen. Und dort habe ich auch die Bischöfe getroffen. Ich bin in die Krankenhäuser gegangen, die zum Teil eben von der katholischen Kirche getragen werden. Ich bin aber auch in Zentren gegangen, wo ältere Menschen leben. Ich bin in Zentren gegangen mit Menschen mit Behinderung. Denn ich wollte die Aktivitäten, die Tätigkeit der Kirche besser verstehen. Ich habe verstanden, dass die Kirche immer sehr zurückhaltend arbeitet, aber dass sie dadurch auch immer weiß, wenn die linke Hand etwas tut, dass die rechte Hand davon Bescheid weiß. Ich habe also versucht, mehr von den Menschen zu erfahren und durch sie eben mehr über die Kirche zu erfahren. Ich habe dabei auch gesehen, dass es keinen großen Unterschied macht, wo die Menschen herkommen, ob es nun ein aus Asien ist oder aus Amerika oder sonst irgendwoher. Ich hatte einfach den Eindruck, dass alle sehr friedlich sind und sehr in sich ruhen und habe deshalb versucht, den Grund rauszufinden, weshalb stellen sie ihren Dienst in den Dienst jener, die in Not sind. Wie ist das möglich? Ich habe versucht, die Gründe herauszufinden.
When I start to work in Vatican, of course I live in the atmosphere in which I meet a lot of priests, sisters. I read the homily made by the Pope. I attend the masses. Again, it confirms my impression. All the religious I met in the Vatican, they are full of joy and peace. So I finally say, I must know more about the secret. So it happens I met a French father who was very kind to show me the Christian world by helping me to read the Bibles and then discuss something with him. And gradually, I discover the secret of these religious, why they are so happy, why they are so joyful, because they have Christ in their heart. Because Christ asks people to help the others. Help the others is the source of joy and happiness and the peace. So it's very simple, but it's a long way to reach at that stage. Finally, you discover the secret.
Als ich angefangen habe, im Vatikan zu arbeiten, habe ich natürlich die Atmosphäre aufgesogen. Ich habe viele Priester getroffen und Schwestern. Ich habe auch den Papst gesehen und ich bin auf die, zu den Messen gegangen. All dies sollte meine Eindrücke noch weiter ausbreiten und bestätigen, dass all diese Menschen, diese religiösen Menschen, voll Freude und voll Zufriedenheit sind. Ich wollte aber noch mehr über all das lernen, um die Geheimnisse dahinter zu verstehen. Ich habe einen französischen Pfarrer kennengelernt, der mich dann mitgenommen hat zu Runden, in denen er den Menschen geholfen hat, die Bibel zu lesen und anschließend mit ihnen darüber diskutiert hat. Dadurch habe ich langsam, aber Schritt für Schritt verstanden und verstehen gelernt, was diese Freude ausmacht, wo diese Zufriedenheit herkommt. Diese Menschen sind so zufrieden, weil sie Christus in ihrem Herzen tragen. Sie nehmen die Aufgabe an, dass sie sich um andere kümmern, denn dies ist die Quelle aller Freude und allen Friedens. Und das ist das Geheimnis hinter all dem.
The very moment, the critical moment, I discover I have faith in God is when my brother-in-law passed away suddenly. Because 1 year before his passing away, he was guest at my home in Rome. So when I heard this sad news of his passing away suddenly, I felt so helpless. I was so sad. Then suddenly, I go to kneel down before the Christ because we have a statue of Christ in our home. So I kneel down, I pray. After I pray, I feel so much relaxed. I say, God will take care of him. From that moment on, I know I have a faith. Yeah.
Aber alles hat sich zugespitzt auf einen Moment, der für meinen Glauben sehr wichtig war. Ich habe Nachricht erhalten, dass mein Schwager gestorben war. Und diese Nachricht hat mich so traurig gestimmt. Ich fühlte mich hoffnungslos. Und was habe ich getan? Ich bin sofort zu der Jesusstatue, die bei uns zu Hause steht, gegangen, habe mich niedergekniet und gebetet. Und durch dieses Beten habe ich Trost empfunden. Ich fühlte mich erleichtert und dies war für mich der Wendepunkt.
Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol zur Sendereihe Credo, der Glaube der Kirche, heute ganz im Zeichen der Olympischen Spiele. Naja, nicht ganz im Zeichen Chinas und der Olympischen Spiele jetzt, wo alle Welt auf China schaut, da schauen auch wir dorthin und besonders auf den christlichen Aufbruch dort. China, Olympische Spiele und christlicher Aufbruch, so lautete eine Veranstaltung beim Kongresstreffpunkt Weltkirche im April 2008 in Augsburg. Kirche in Not veranstaltete diesen Kongresstreffpunkt Weltkirche und Volker Niggewöhner von Kirche in Not sprach darin unter anderem mit dem Botschafter Taiwans beim Vatikan.
Vielen Dank, Herr Botschafter. Nun würden sich viele hier in Deutschland wundern, wenn Sie wüssten, wie viele Menschen aus Asien, gerade aus China, Christen werden. Denn bei uns gilt Spiritualität im Augenblick ja nur etwas, wenn sie aus dem fernen Osten kommt. Auch wenn man es nicht immer richtig versteht. Was bringt denn das Christentum, was der chinesischen Kultur bisher fremd war?
Well, I think that the more I know Christianism, the more I discover they are common in Confucius thought. That means Chinese culture is complementary to gospel. Let me tell you a story. At the Ming Dynasty Ming is before Qing Dynasty. In the imperial court, the wife emperor, the princess, they were all Christians and all Catholics. And in Ming Dynasty, we even Madio Hichi has converted a prime minister to be Catholic. So without this dispute of ritual problem to Ming, that means the confrontation between the Jesuit and the Dominican to say whether pay respect to one's ancestors and pay respect to Confucius is against the doctrine of the church, or which is all in conform with doctrine church. But unfortunately, the one side who say to respect Confucius' ancestors is a substitution, which is against the church's doctrine. Otherwise, without this the ritual dispute, I think most probably China would be a Catholic country. So I don't think that, as long as the government does not respect the traditional value system, it would be very difficult. But we are very exciting to discover now after the Cultural Revolution, more and more people want to know more about Confucius thought. That is very important because, as I said, both Confucius thought is complementary to the Christianism. Let me give you an example. If the environment is good, there will be more Chinese converted into Christian. For example, when you see the pictures, people standing in the queue, because the church has limited space, many people would rather suffering the cold weather, the raining weather. They are outside the church. Once they are near the church, they feel very much close to God. So that means there's a hope in China. If the regime respect people's fundamental freedom, I think there will be more Christian in China. Taking, for example, when the students from mainland China, they go to study in Germany or in the United States, when they contact Christianism, a lot of them have been converted into Christian. So I'm very optimistic about the Christianism even in China, but under the condition that the government would respect people's fundamental human rights.
Je mehr ich verstehe, desto mehr entdecke ich auch, desto mehr Vorteile sehe ich. Und ich betrachte es so, dass die chinesische Kultur und das Christentum komplementär zueinander stehen, also das Neue Testament. Es ergänzt sich. Man darf nicht vergessen, dass während der Ming-Dynastie, das ist ja eine sehr wichtige Dynastie für die chinesische Kultur, die Kaiser und die Prinzen alle Christen waren. Sie waren Katholiken. Medioish, ein Premierminister, ist nun auch konvertiert. Und ich denke, dass diese Konfrontation mit der Kirche wesentlich ist und dass sehr viel mehr Chinesen noch dem Christentum beitreten würden, wenn sie die Möglichkeit dazu hätten. Das heißt, wenn die Grundrechte anerkannt würden in China. Und das ist dann auch eine Art der Anerkennung der Vorfahren der Chinesischen. Ohne dieses gegenseitige Verständnis ist dies natürlich nicht möglich. Und wäre dieser Zwiespalt in der Vergangenheit nicht gewesen, dann wären heute wahrscheinlich die meisten Chinesen auch Christen. Solange jedoch, dass die Regierung dieses traditionelle System inzwischen in China aufrecht erhält, sehen sich die Chinesen nicht wirklich in der Lage. Aber es ist so, es werden immer mehr Chinesen aufmerksam auf das Christentum, interessieren sich dafür und wollen mehr über die christlichen Gedanken wissen. Das ist das Wichtige, dass Sie das erkennen. Ich möchte Ihnen ein Beispiel geben. Warum ist es so, dass wir so viele Chinesen in der Kirche sehen in China und auch vor der Kirche? Sie sind bereit, Schlange zu stehen und im Regen zu stehen, solange sie nur der Kirche nahe sind. Denn dadurch sehen sie sich nahe bei Gott und näher bei Gott. Das gibt ihnen Hoffnung. Hoffnung darauf, dass das Regime in China eines Tages ihnen auch den Respekt zollen wird, ihnen die Menschenrechte, die Grundrechte einräumen wird, sodass sie dann eben die Wahl haben und auch Christen werden können, ohne größere Probleme. Das ist genau das, was wir sehen, was passiert, wenn junge Chinesen beispielsweise nach Amerika oder nach Deutschland zum Studieren kommen. Sie kommen zurück und konvertieren oder sind bereits konvertiert. Denn sie haben gesehen, dass mit den Grundrechten ihr Bezug zur Christenheit noch besser gegeben ist.
Und wir wollen erwähnen an dieser Stelle, dass wenn der Herr Botschafter Botschafter von Festlandchina gewesen wäre, er nach seiner Konversion abberufen worden wäre, mindestens. Dass aber in Taiwan ja volle Religionsfreiheit herrscht und hoffentlich bald in ganz China. Pater Weber, wir haben gehört, das Christentum wächst in China. Und Sie waren ja auch mit dabei auf unserer Reise. Wir waren ja auch an der Universität und haben da gelernt, dass es besonders stark wächst an den Universitäten und dass die jungen Eliten Chinas sich der Kirche, jedenfalls viele von ihnen schon, der Kirche zuwenden. Warum eigentlich?
Ja, also es ist nicht zu verleugnen, dass da ein vermehrtes Interesse da ist. Nicht? Gerade die Jugend, die sucht nach Werten und die sucht nach Dingen, die bleiben. Nicht diese... Das Wort Spiritualität könnte man hier einbringen. Die haben gemerkt, was der Kommunismus, die Ideologie ihnen gegeben hat, das genügt nicht, um ein menschenwürdiges Leben zu führen in dem Sinn. Die müssen die christlichen Werte entdecken. Und das ist, glaube ich, wichtig. Wir haben gerade ein Wort gehört, die Zukunft der Kirche in China. Ja, das müsste man schon fragen, wie weit das Thema... Es ist Zeit zum Schlafe aufzustehen, musste man dazu sagen, und auch nicht mehr schlafen gehen. Das ist wichtig, dass das weiterlebt. Und wir haben hier gesehen diese Bilder, nicht diese Leute, die da beten und die etwas entdeckt haben. Die haben entdeckt, dass Gott sie liebt. In welchen Formen die das zum Ausdruck bringen, ist wieder was anderes. Das sind sehr stark traditionalistisch orientiert. Aber wichtig ist gerade die jungen Leute, die Gebildeten, dass die eben eigene Formen suchen und finden und die in die Kirche einbringen. Und das muss geschehen. Zum Beispiel jetzt in Tianjin an Weihnachten wurden an die 300 Taufen vorgenommen. Und da waren sehr viele Jugendliche dabei und sehr viele Hochgebildete. Das ist ein sehr gutes Zeichen. Das heißt eben, dass doch viele entdecken, worum es wirklich geht im Christentum und auch in der katholischen Kirche. Und das ist wichtig. Und wenn die werden nicht nur einfach getauft, die bereiten sich ernstlich vor. Und nach der Taufe werden sie weiter geschult, um das, was sie erlebt haben, bekommen haben, ins Leben einzubringen. Und die werden auch dahin geführt, dass sie evangelisieren. Die sollen das weitertragen, was sie erhalten haben. Und das geschieht vielfach, auch in anderen Diözesen. Das sagen unsere Studenten, sagen das immer wieder, dass das lebt. Und ich glaube, das ist wichtig, nicht? Und dass auch der Bildungsstand wächst. Und Sie erwähnten diese an den Universitäten. Wir haben gerade in den Akademien für Sozialwissenschaft an Universitäten eine eigene Gruppe von Leuten, von Intellektuellen, von Wissenschaftlern, die das Christentum untersuchen und dann versuchen, aus ihrer Sicht, das sind keine Katholiken, das sind keine Christen, aber die im Namen der Regierung sollen die entdecken, wo diese Kraft liegt. Und ich glaube, das ist wichtig, dass von dort her was geschieht, klar zu zeigen, worum geht es. Und dann von Leuten, die eben glauben, beweisen, dass sie leben. Wir hatten ja dieses schöne Erlebnis, wir hatten mit einem Bruder gesprochen, ein deutscher Bruder, der in China arbeitet. Und der sammelt Findelkinder. und betreut die. Und der bringt die in ein Heim, wo Schwestern, chinesische Schwestern, die betreuen. Und wer das erlebt hat, der ist ergriffen. Was diese jungen Schwestern für diese Kinder tun, so selbstlos, und das wirkt. Da kam die Geschichte, dass eine Schwester zwei kleine Kinder, die krank waren, von den Behinderten, in die Stadt gebracht hat zum Arzt. Sie mussten behandelt werden. Und der Arzt, der hat das getan, und der hat angenommen, das ist die Mutter von den Kindern. Und dann sagt sie, nein, das ist nicht die Mutter. Und das hat ihn so überzeugt, wie gut das ist, wie diese Menschen für die anderen da sind. Und dann hat er die ohne Geld behandelt, hat die Schwester und die Kinder nach Hause gebracht und hat ihnen gesagt, wenn wieder was ist, kommt zu mir, ich behandle euch. Ja.
China, Olympische Spiele und christlicher Aufbruch. Wir präsentieren Ihnen in unserer heutigen Credo-Sendung hier bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol Beiträge vom Kongress Treffpunkt Weltkirche, der in Augsburg im April 2008 stattfand. Veranstaltet hat diesen Kongress Kirche in Not. Aus einer Diskussionsrunde zu eben diesem Thema China, Olympische Spiele und christlicher Aufbruch fand eine Diskussionsrunde statt. Diese Diskussionsrunde leitete Volker Niggewöhner von Kirche in Not und er sprach darin unter anderem mit Pater Anton Weber, dem Leiter des katholischen China-Zentrums Deutschland.
Pater Weber, nun bekommen ja die chinesischen Katholiken Hilfe aus Deutschland. Und wir müssen mal sagen, dass Sie sind der Direktor des China-Zentrums und die Hilfe, die die deutschen Hilfswerke leisten, also auch Kirche in Not für China, die geht über das China-Zentrum. Denn dort ist der Sachverstand sozusagen der deutschen Katholiken für China versammelt. Pater Weber, welche Hilfe braucht denn die chinesische Kirche heute?
Diese Notwendigkeit ist sehr vielseitig. Natürlich, es ist immer noch viel da, wo Hilfe gesucht wird, sagen wir für Kirchenbau. Man denkt, ja wozu? Die haben in China nicht, die haben keine vernünftigen Kirchen. Teilweise wurden die zurückgegeben, müssen repariert werden oder sie sind schon zerfallen, die müssen neu bauen, weil eben so viele Leute, Christen, da sind und die haben keine Räume. Und das ist eine Notwendigkeit. Aber dann wird außerdem vieles auch in die Erziehung investiert. Nicht sehr viel, wo Kurse gegeben werden, Ausbildungskurse, Weiterbildungskurse. Und die brauchen dann Zentren, nicht, wo sie das sinnvoll durchführen können. Dahin geht auch viel. Nicht? Und wir bekommen diese Gesuche, häufen sich. Und wir haben die Aufgabe, eben zu klären, wie weit das wirklich angebracht ist, wie weit das ernst genommen wird und wie weit von hier aus eben wirklich geholfen werden kann. Und da ist, ich muss sagen, Kirche in Not immer sehr bereit, hier mitzuhelfen. Und die Christen in China sind auch dankbar dafür. Die spüren das, dass die auswärtige Kirche, nicht die Universalkirche, eben da ist, auch ihnen zu helfen. Und das ist, glaube ich, wichtig. Und da ist Kirche in Not eben ein Vermittler auch, ein Kanal. Und das ist gut.
Vielen Dank, Pater Weber. Wir haben, als wir in China waren, natürlich auch die Priester, die Bischöfe gefragt, was sollen denn zum Beispiel Olympiatouristen aus Deutschland tun? Wie können sie der Kirche helfen? Und die große Bitte, möchte ich an dieser Stelle weitergeben, war, wenn Sie nach Peking kommen oder in andere chinesische Städte, gehen Sie in die Kirchen. Gehen Sie, besuchen Sie die Gottesdienste. Das hilft der Kirche. Es ist im Moment gerade unter Aufsteigern in China das Christentum so ein bisschen hip, könnte man sagen. Wenn die Leute sehen, dass, wenn die Chinesen sehen, dass westliche Ausländer in die Kirchen gehen, so haben die uns das da gesagt, dann halten die das für etwas Selbstverständliches. Dann sehen sie, im Westen ist es ganz selbstverständlich, dass man in die Kirchen geht. das stärkt die Kirche dort. Nun, ein Olympiatouristen, aber es ist eigentlich kein Tourist, haben wir hier bei uns, nämlich Pfarrer Schütt, den katholischen Olympiapfarrer. Was macht denn ein katholischer Olympiapfarrer?
Das ist ein sehr breites Feld und es ist natürlich jetzt zunächst einmal ein sehr großer Sprung schon von meinen beiden Vorrednern nun zu meiner Tätigkeit zu kommen, aber ich versuche mal uns zu erklären, was macht ein Olympiapfarrer, weil im Grunde meine Tätigkeit doch in der Spannung steht zwischen dem, was Herr Botschafter gesagt hat, eben was Sie gesagt haben und dann aber auch Herr Wu und Herr Mann. Beginnen wir mal zunächst mit den klassischen Aufgaben. Wir haben seit 1972 die Tradition, dass ein katholischer und ein evangelischer Pfarrer unsere Olympiamannschaft begleitet und auch die anschließenden Paralympics. Das bedeutet, wir sind in Peking mit dabei. Wir haben eine Akkreditierung, die uns berechtigt, rund um die Uhr ins olympische Dorf zu kommen, die Transportmittel, die olympischen zu nutzen und. Aber wir wohnen nicht im olympischen Dorf, sondern wir müssen selber schauen, wo wir eine Unterkunft finden. Das ist sehr wichtig, auch bezahlen wir den Flug selber. Es ist also schon ein Engagement bei der Kirche für die Sportlerinnen und Sportler und all jene, die mitfahren. Das ist zunächst einmal so die Vorbedingung und dadurch gehören wir von der Akkreditierung her zur deutschen Mannschaft. Nun, der Begriff olympisches Dorf ist vielleicht am besten geeignet, um einmal zu beschreiben, was wir tun. Wir haben einmal die Gottesdienste, die wir anbieten. Wir stehen für Gespräche zur Verfügung, wobei man sagen muss, dass es nichts nützen würde, wenn wir, ähnlich wie ein Arzt, eine Sprechzeit angeben würden, sondern wir müssen uns in diesem olympischen Trubel, das kann man sich so kaum vorstellen, was da so alles los ist im olympischen Dorf, an Hektik, an Kommen und Gehen, müssen wir uns auf die Leute zubewegen, wir müssen den Kontakt suchen, wir müssen das Gespräch suchen. Die Gespräche, so werde ich oft gefragt, worum geht's da? Geht's da um Trösten nach einer Niederlage? Das ist in den seltensten Fällen der Fall. Es geht um meist ganz andere Dinge. Zunächst einmal, Sie sagten eben im privaten Gespräch, das ist ja doch so eine exotische Tätigkeit, die man hat. Das ist auch so ein Ausgangspunkt für manche Gespräche. Was macht eigentlich ein Olympiapfarrer? Was machst du eigentlich hier? Warum bist du da? Und dann ergeben sich die Gespräche, das heißt neben dem Gottesdienstangebot Gespräche. Für viele unserer Spitzensportler ist es eine Gelegenheit, einmal mit einem Pfarrer zu sprechen, denn sie sind im normalen Jahr viel unterwegs, international in Trainingslagern, bei Wettkämpfen und so weiter und so fort, dass sogar diejenigen, die gerne möchten, den Kontakt zur Heimatgemeinde zu halten, es kaum können. Das zweite ist das große Feld von Freundschaft, Partnerschaft, Familie. Die Frage, was geschieht nach meiner sportlichen Karriere, wie geht mein Leben weiter? Dann natürlich auch, wir haben bei uns in der Mannschaft ein Spiegelbild unserer bundesrepublikanischen Gesellschaft. Das heißt, sie haben einen Teil sind katholisch, einen Teil sind evangelisch, aber fast der größte Teil oder ein Großteil ist in keinster Weise konfessionell gebunden oder, wie ich es in Athen zum ersten Mal erlebt habe, Sie hören, ich bin Rheinländer, da passiert einem das sozusagen gar nicht, die Frage, was ist überhaupt ein Pfarrer? Also wo noch nie ein Kontakt zur Kirche war. Das heißt, wir sind auch in einem Feld tätig, wo wir aufgrund der Situation im Sport mit Menschen zusammentreffen, die kaum mit Kirche in Berührung waren und dann natürlich oft sehr, das muss ich sagen, sehr interessiert sind, neugierig interessiert sind, was ist das für ein Beruf, wofür stehst du, wofür bist du hier? Und dann kommt es doch so natürlich auch Krankenbesuche oder in Notfällen, zum Beispiel bei der Universiade in Bangkok, hatten wir es, dass von zu Hause eine Nachricht kam, plötzlich ein Familienmitglied tödlich verunglückt, dann sind wir natürlich auch gefragt, verstehen Sie es nicht falsch, es ist auch ein Stück Feuerwehrfunktion, wie in der Seelsorge auch, in der Notfallseelsorge, wenn etwas passiert, was man nicht hoffen möchte, sind wir natürlich da. Dann kommen aber sehr schnell, und damit kommt etwas der Bogen nun rüber auf die andere Seite unserer Diskussionsrunde, bei vielen Sportlerinnen und Sportlern schon die Frage auf, was gibt letztendlich meinem Leben Sinn? Was sind auch die tragenden Werte? Und wo sind die Werte zu finden, die das Menschliche waren? Vor allen Dingen auch im Sport, gerade auch im Spitzensport. Und da sind so mit die interessantesten Gespräche, dass es hier darum geht, was ist letztendlich Fundament, was zählt. Das spielt übrigens auch sehr oft, und man sollte das nicht unterschätzen, die Frage nach Familie eine wichtige Rolle. In Turin beispielsweise beendete eine unserer bekanntesten Skiläuferinnen ihre Karriere, und ich weiß noch gut, wie sie mir sagte, weißt du, in einigen Jahren wird keiner mich mehr nach meinen Medaillen fragen, aber ich möchte dann Kinder haben. Ich merke, jetzt ist Familie dran und darum beende ich jetzt die Karriere. Ich könnte noch etwas weitermachen, also auch diese Fragen. Dann sind wir bei Werten. Und da ist natürlich Werte im Sport immer ein wichtiges Thema. Sie haben tagesaktuelle Dinge, die vorfallen. Sie haben Themen, die uns noch länger begleiten werden, zum Beispiel Doping oder auch jetzt die Frage natürlich im Zusammenhang mit China, wie stehen wir da, wie positionieren wir uns zu den Menschenrechten, was können wir, was wollen wir und wo sind auch im Reglement jetzt des IOC da auch unsere Grenzen. Und natürlich auch bei unseren Sportlerinnen und Sportlern ein Stück weit oft auch eine Ohnmächtigkeit. Man ist in diesem Sportsystem drin, das bietet einem sehr viel, aber auch nur unter bestimmten Bedingungen. Und die Frage ist, ob man den Mut aufbringt, zu sagen, ich bin nicht nur Sportlerin oder Sportler, sondern ich habe auch Verantwortung. Und unterschätzen Sie bitte nicht, unsere Sportlerinnen und Sportler sind nicht, auch diejenigen, die im Hochleistungssport sind, nur Sportleistungsmaschinen, denen es um eine bestimmte Leistung geht, sondern sehr viele sind schon sehr ethisch interessiert und auch aus ihrem christlichen Hintergrund. Und da kommen natürlich dann Gespräche in Gang, was können wir da machen, wie positionieren wir uns zu Themen, die auch im Sport ethisch diskutiert werden. Und darum sage ich, bei aller Problematik, die wir haben, der Sport ist ja ein Feld, und darum ist es auch gut, dass Kirche dort neben dem seelsorglichen Auftrag auch in der Diskussion der Werte vertreten ist, ist natürlich ein Feld, wo gesellschaftliche Problemfelder diskutiert werden, die sonst so in dieser Form und in dieser Öffentlichkeit nicht diskutiert werden. Da beginnen Sie beim Thema Doping. Wo wird überall noch gedopt, auch in unserer Gesellschaft, damit man den Berufsstress aushält, damit man Kinder zu einer Leistung bringt, die sie vielleicht sonst nicht erbringen würden, weil man es aber von ihnen erwarten will. Im Sport wird das Thema Gott sei Dank diskutiert. Im Sport und jetzt im Zusammenhang mit den Olympischen Spielen auch das Thema Menschenrechte. Und zwar nicht nur in China und nicht nur fokussiert auf Tibet. Tibet ist ja im Grunde nur ein Kristallisationspunkt. Und da sind natürlich dann die Fragen, wie können sich hier der Sport disponieren, denn sie haben im IOC zunächst einmal eine Zusammensetzung auch von Ländern, die nun eben nicht die Menschenrechte sich auf die Fahne stellen. Wenn wir jetzt sagen wir vielleicht nur EG, wie Herr Mann als EG-Abgeordneter, und wir wären jetzt in der Europäischen Gemeinschaft, da ging es ja noch. Das ist das eine. Und das zweite ist natürlich auch, dass je mehr sie in auch kommerzielle Zwänge, sie brauchen natürlich Geld und der Kommerz ist natürlich auch zunächst mal a priori nichts Böses. Aber die große Gefahr ist, dass hier schleichend eine Übermacht kommt, wo dann noch die Menschenrechtsfragen zum Beispiel nicht mehr die Bedeutung haben, die man gerne in Schönwetterperioden dann auch dem Sport zunimmt. Und in dieser Frage sind wir auch Partner, auch als Kirche. Wir sind in einigen Ethikgesprächen mit dabei. Der Vatikan zum Beispiel plant auch eine kirchliche Erklärung zum Sport. Da ghostwriten wir Deutschen jetzt schon etwas mit einigen Professoren zusammen, was also wichtig ist, was dort hineinkommen könnte. Also all dies ist ein riesiges Feld, wo dann Olympia nicht nur die 14 Tage sind, sondern daraus ergibt sich noch ungeheuer viel auch in den Zwischenzeiten.
Herr Pfarrer Schütt, wir wünschen Ihnen viele gute Gespräche. Und trotz der Rahmenbedingungen, über die wir gesprochen haben, einen spannenden Aufenthalt in Peking. Ganz herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren. Ich danke allen Teilnehmern hier am Podium, auch unserer Dolmetscherin Frau Stöcklin. Das ist eine ganz schwere Aufgabe, die sie hat. Meine Damen und Herren, Olympia geht vorbei, aber der Einfluss Chinas wird bleiben und wird wachsen in den nächsten Jahren. Papst Benedikt hat gesagt, er betet jeden Tag für China.
In unserer heutigen Credo-Sendung hörten Sie Beiträge vom Kongress Treffpunkt Weltkirche von Kirche in Not, der im April 2008 in Augsburg stattfand. China, Olympische Spiele und christlicher Aufbruch war das Thema eines der vielen Podien auf diesem Kongress. Wenn Sie diese Beiträge zu diesem Thema noch einmal hören möchten, wenn Sie diese Sendung noch einmal hören möchten, dann können Sie sich gern eine CD bestellen bei unserem CD-Dienst. Auch auf unserer Homepage finden Sie diese Beiträge in unserem Podcast- und Download-Angebot. Wir freuen uns, wenn Sie uns mit einer Spende bei der Erstellung dieser Angebote für Sie unterstützen. Sie wissen, die Arbeit von Radio Horeb verdankt sich ausschließlich Ihren Spenden. Ohne Ihre Spenden wäre es uns nicht möglich, diese Arbeit zu tun. Wir freuen uns, wenn Sie uns mit Ihrer Spende helfen, wenn dies in Ihren Möglichkeiten liegt. Bitte nur, wenn dies in Ihren Möglichkeiten liegt. Wenn dies nicht in Ihren Möglichkeiten liegt, bitte zögern Sie nicht, sich eine CD zu bestellen. Natürlich schicken wir sie Ihnen gern kostenlos zu. Hier im Programm geht es nun weiter mit dem Nachtgebet der Kirche, dem Gebet der Komplett. Ihnen allen weiterhin viel Freude beim Programm von Radio Maria und Radio Horeb. Alles Gute Ihnen, Gottes Segen, Ihr Gregor Dornis.